Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit einem Gast, Professor Harro Heilmann von der Hochschule Aalen. Tag, Harro.
Hallo Hendrik, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, das passt thematisch perfekt, ne? Klima, Kohle. Du bist im Bereich Maschinenbau, Produktion, Management unterwegs. An der Hochschule war's lange Jahre Automobilbranche, Luftfahrtindustrie, hast Restrukturierungsberatung gemacht, hab dich so ein bisschen verfolgt in den sozialen Medien und ich steige mal direkt mit der großen Knallerfrage ein und dann können wir eine Stunde lang quatschen. Sind die Erneuerbaren schuld an der Deindustrialisierung in Deutschland? So, jetzt du.
Ja, und diese Frage ist ja auch in dem Zeitgeist zu verstehen, auf den viele aufgesprungen sind, dass es eine Deindustrialisierung gibt. Also viele Leute, die diesen Begriff benutzen, hinterfragen den ja überhaupt nicht, reflektieren die nicht, sondern quatschen ihn nach und gucken sich auch keine Daten oder Evidenz dazu an.
Ja.
Jetzt weißt du schon, dass ich ja insbesondere dieses Thema Produktionsindex versus Bruttowertschöpfungsanteil schon häufig jetzt bespielt habe.
Ja.
Wie ich das getan habe, wird dann durchaus auch wieder kritisiert. Aber wenn man sich das eben anguckt, ich habe es jetzt auch hier zufällig vor mir offen schon vorbereitet, wenn wir uns bei im Dashboard Konjunktur die Bruttowertschöpfung fürs produzierende Gewerbe eben anschauen, dann sehen wir, dass es heute ungefähr auf der Indexlinie etwas über 100 ist, dass es zum Beispiel 2009 unter 80 war. Da hatten wir natürlich die globale Finanzkrise, dann ja. Hat es sich erholt, war 2015 etwa auf 100 und 2016 auf dem Niveau von heute. Das heißt, diese Deindustrialisierung, die sehr stark herbeigeredet wird, die basiert auch auf einem Aufschwung, dass wir in der letzten Boomphase 17, 18, 19 tatsächlich hier etwas höher lagen, Richtung 110. Da sind wir eingebrochen mit Corona, haben uns wieder erholt, aber nur noch so auf das Niveau 105. Und von dem ist es dann auch ganz, ganz leicht abgebröckelt. Dieses Bild, was das am Ende das Höherwertige ist als der Produktionsindex, weil der Produktionsindex immer eine aktuelle Produktionsstruktur fortschreibt, gibt uns ja die wirklich tatsächliche Bruttowertschöpfung. Und da sehen wir ja, dass da eigentlich nicht von der Deindustrialisierung zu sprechen ist. Aber natürlich, auch das wird dann oft vereinfacht, ich will natürlich auch nicht, ist überhaupt nicht mein Ansinn zu sagen, es gibt keine Probleme oder es gäbe insbesondere in der Industrie keine Probleme. Natürlich gibt es Probleme in der Industrie und die haben auch was mit Restrukturierung und Transformation zu tun. Und dann gibt es auch Industriezweige. Die Industrie ist ja natürlich auch groß. Nicht jeder Industriezweig verbraucht exakt den gleichen Anteil an Energie für seine Produktion. Aber ich hatte mal das Beispiel Wacker benutzt, Wacker Chemie, die nur auch auf dem Weltmarkt für eben insbesondere für die Grundchemikalien, für sowohl PV als auch für die Chipproduktion eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also wo wir einen strategisch ultra wettbewerbsfähigen Hersteller, der im weltweiten Spiel unterwegs ist, haben. Und da hat er ja auch der Betriebsleiter, der Peter von Zumbusch, Interviews gegeben. Natürlich ist das für die ein Thema und natürlich soll man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da ist ja wiederum das Interessante, da hat man ja Versuche gemacht, so sagen wir mal so ein bisschen chinesische Ansätze zu kopieren und dort in Burghausen um das Werk rum einen Windpark zu bauen. Und das ist, finde ich, symptomatisch für Deutschland, für den Zeitgeist und wie damit umgegangen wird. Da gibt es eben ein Konzept, was ich glaube ungefähr ein Drittel des Strombedarfs decken könnte mit Windkraft. Und das scheitert eben an bestimmten Bürgerprotesten.
Also, auch da, okay, der Klassiker.
Ja, und das ist natürlich, ich kenne jetzt zufällig Burghausen, ist ja auch so eine Jazzhochburg von Deutschland. Da ist eben ein sehr renommiertes Jazzfest, da sind sind auch so Workshops und Kurse. Ich habe auch schon mal an einem teilgenommen. Das ist eine wunderschöne, wenn man so will, mittelalterliche Stadt. Der Stadt geht es unglaublich gut aufgrund von Wacker. Und ich glaube auch nicht, dass die ganze Bevölkerung dort gegen die Windkraft ist, sondern so wie das auch an anderen Stellen ist, organisieren sich da wirklich, muss man ja fast sagen, zerstörerische Menschen und behindern so etwas. Und dann hören wir parallel eben zum Beispiel von Dirk Specht, hat das ja jetzt in mehreren Interviews aus China beschrieben, wie in China eben wirklich ganz explizit industrienah PV, Wind, Batteriekombinationen gebaut werden und förmlich für Jahrzehnte ein billiger Strompreis zugesagt wird auf der Basis der extrem wettbewerbsfähigen Bestehungskosten.
Ja.
Und insofern, die habe ich jetzt lange ausgeholt, also erstens mal bezweifle ich, dass es eine Deindustrialisierung größeren Ausmaßes gibt. Und zweitens mal die Energiewende dafür verantwortlich zu machen, ist schon ziemlich albern. Ich habe hier auch nochmal die Industriestrompreise vor mir. Die sind jetzt auf dem Niveau wie 2017 wieder. Das heißt, wenn wir das real rechnen würden, sind sie real sogar unter denen von 2017. Und ich frage dann auch immer, wenn wir das denn zum Grund einer Deindustrialisierung machen wollen, wieso war denn die Industrie 2019, warum ist sie dann nicht wegen den Energiepreisen schon dann untergegangen, sondern jetzt unter? Naja, das ist eben ein eigenartiger Zeitgeist.
Naja, das ist. Also das Beispiel mit Wacker finde ich jetzt ganz spannend, dann mit einem Windpark, was hast du jetzt gesagt, also BASF, ist ja so das Gegenteil, wie die sich so aufstellen. Mal die Stadt Ludwigshafen hier bei uns in Rheinland-Pfalz gehört, glaube ich, mit zu den ärmsten in ganz Deutschland. Ich bin das Kind des Ruhrgebiets. Ich weiß, wie Städte aussehen können und ohne jetzt den Zuhörerinnen und Hörern in Gelsenkirchen oder Duisburg zu nahe zu treten. Aber es gibt schönere Städte auf der Welt als diese. Auch die haben ihren eigenen Charme, aber halt den eigenen Charme. Und auch Ludwigshafen hat halt als Stadt echte Probleme, obwohl da ja nun mal ein Weltkonzern sitzt, der nun mal seine Strukturen, ne, ist eine Aktiengesellschaft, also die haben halt ihre Strukturen, wie sie so sind, um im globalen Markt zu bestehen. Das gehört nun mal zum Spiel dazu, die jetzt da Milliarden in dem chinesischen Werk investieren. Und auch da ist es ja, die ganze Industrie wandert ab, weil erneuerbare, weil Strompreis hoch, weil warum auch immer. Wobei da ja ganz interessant ist, das habe ich jetzt letzte Woche noch diskutiert, der Strom für das Werk tatsächlich über Power Purchase Agreements erneuerbar ist. Also das ist, also wie du gerade sagst, die Erneuerbaren sind schon mal gar nicht schuld oder nicht nur. Sicherlich sind sie oder haben sie eine Ursache. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass die Erneuerbaren teuer sind, sondern dass die Infrastruktur drumherum, das ist ja das, was ich mit dir diskutiert habe, da haben wir einfach geschlafen, das nachzuziehen.
Ja.
Und dass dann Menschen Windräder verhindern, das beobachten wir ja überall in Deutschland. Wenn man dann mal feststellt, dass es einer Gemeinde sehr gut gehen kann, wenn die in diese Technologien investiert, weil sie ja profitiert und man damit dann einen Kindergarten, ein Schwimmbad oder ein Gemeindezentrum erhalten kann, was sonst verschwinden würde, ist das eine Diskussion, die offensichtlich immer wieder aufs Neue geführt werden muss, weil das offensichtlich die Bevölkerung nicht versteht. Dazu kommen dann immer auch diese Kräfte, die einfach gut organisiert Windräder oder Windparks verhindern. Photovoltaik geht noch, da sind die noch nicht so gut organisiert. Aber vor allem Windparks, und das gleiche Problem sehen wir ja auch beim Netzausbau, dass auch da es Bürgerinitiativen gibt. Ich habe das jetzt letztens noch mitbekommen, da ging es hier bei uns in der Nähe von Trier um Batteriespeicher. Auch da, also immer die gleichen Bedenken. Brandschutz, Lärm, wo ich denke, boah, ist aber eine Autobahn, ist auch laut. Da meckert irgendwie keiner. Aber das ist tatsächlich immer diese Gemengelage, not in my backyard. Ne? Immer woanders, dann stört es mich nicht. Mir ist letztens noch die A61 bei Mönchengladbach lang gefahren. Da fährt man ja mitten durch die Löcher bei Garzweiler. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal lang zu fahren.
Ja.
Und da mal zu fragen, und da stehen sehr viele Windräder. Also das muss man auch sagen, ja, da ist ein sehr guter Windstandort da mitten in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Aber jetzt hast du gerade so ein paar Begriffe genannt. Kannst du die vielleicht nochmal so ein bisschen allgemein erklären? Also wie messe ich denn jetzt eigentlich die industrielle Stärke eines Unternehmens, eines Landes? Welche Indizes nehme ich denn da, um zu sagen, ja, wir sind auf dem Weg der Deindustrialisierung oder halt auch gerade nicht? Denn vielleicht sind wir es ja gar nicht. Ich bin der Meinung, wir sind doch.
Also bei der österreichischen Handelskammer kann man, oder Österreicher, ich weiß jetzt nicht, ob es Handelskammer, aber sowas in der Art, kann man relativ schnell so einen internationalen Vergleich der Wertschöpfungsanteile der Industrie finden. Und dann findet man halt Länder mit einem vergleichsweise hohen Industrieanteil, da gehört Deutschland dazu, eher niedriger. Lehrbuchmäßig sagt man ja, dass eine spätkapitalistische Volkswirtschaft sich eher Richtung Dienstleistungen entwickelt. Und die USA, England, Frankreich und andere Länder haben sich ja schon, also sind deutlich weniger Industrie, teilweise die Hälfte. Wir liegen jetzt so um die 21% Anteil an der Bruttowertschöpfung. Das war also die Deindustrialisierung, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ging ungefähr von 22% auf 21%. Ja, einfach um mal zu hören, wie vergleichsweise undramatisch das ist. Und jetzt muss man ja auch sagen, im Moment überschlagen sich ja die Neuigkeiten. Wir haben ja jetzt, sagen wir mal, die letzten 10 Tage kommen immer mehr positive Nachrichten aus der Wirtschaft. Und jetzt seit dem IFO-Konjunkturbericht hat sich es nochmal verstärkt. Die Autoindustrie und deren Exporterwartungen sind übrigens ganz vorne dran. Also es liegt auch auf der Hand, dass wenn wir jetzt nicht weitere Schocks aus den USA, Iran etc. bekommen, dann wird im dritten Quartal, das wird im Moment auf 1% Quartalswachstum geschätzt. Im ersten und zweiten hatten wir 0,3 und 0,4. Also im Moment sind wir wirklich auf dem Weg zu sehr robustem Wachstum. Und das Schlussquartal wird im Moment mit 0,5 angenommen. Dann kommen ja selbstverständlich, weil die Industriebereiche, insbesondere die exportstarken, von der Konjunkturschwäche und der Stagnation besonders betroffen waren, kommen ja hier positive Impulse. Also müssen wir auch mal gucken, ob am Ende des Jahres 26 oder gegebenenfalls auch erst 27 nicht auch wieder ein leichter Anstieg kommt, so wie wir ihn im letzten Aufschwung eben 16 bis 19 hatten. Ja, also das kann man ruhig auch schon mal vorsichtig heute sagen. Wie auch immer, ich habe jetzt auch immer mal wieder die Frage gestellt, also man kann jetzt sagen, wir sind vergleichbar vom Industrieanteil mit Japan und Südkorea. Japan ist ja nicht mehr so ein Benchmark, mit dem man unbedingt verglichen werden will. Südkorea wird vielleicht gerade eins, weil es vielleicht so der Shootingstar einer vorwärtsgewandten Industriepolitik ist und in einigen Bereichen wirklich extrem erfolgreich. Ich war jetzt zufällig Weihnachten, Neujahr in Südkorea und hatte mich dann da auch extrem stark, ich glaube, wir waren in 7 Museen, waren in der demilitarisierten Zone. Also man muss es sich mal vorstellen, das Land war, als das Land geteilt wurde, war Südkorea wirtschaftlich wesentlich ärmer als Nordkorea und ist heute einer der absoluten Shootingstars in der Weltwirtschaft. Ja. Und das ist ja zum Beispiel auch interessant. Entschuldigung, ich hole aus. Also Japan hat sich jetzt wo wir ein 500 Milliarden Programm haben und es von allen Seiten kaputt geredet wird, hat Japan sich ein 2-Billionen-Programm gegeben. Und Südkorea weiß jetzt nicht die Zahl, es ist aber auch im Billionenbereich. Also dort wird in einer ganz anderen Konsequenz Industriepolitik gemacht und dann auch durch staatliche Investitionen untermauert. So, jetzt haben wir aber auch in Europa Länder, da ist dann Bulgarien, Rumänien, Slowakei, die auf unserem Industrieniveau sind. Und da, finde ich, kann man dann schon mal fragen, ist das überhaupt die richtige Peer Group? Also müssen wir per se 21% Industrieanteil haben? Vielleicht liegt der optimale Punkt woanders. Also ich zum Beispiel, ich war ja auch mal Einkaufsleiter in meiner Autolaufbahn für Powertrain-Teile, hab natürlich extrem viele Firmen gesehen. Und es war damals schon völlig klar, dass Eisenguss in Deutschland nahezu wettbewerbsunfähig ist. Also man musste sehr, sehr gute strategische Gründe haben, wenn man gesagt hat, irgendjemand muss unbedingt in Deutschland Eisen gießen. Leichtmetall geht ein bisschen anders. Aber so, spaßeshalber sage ich immer, wieso muss ein großer Autohersteller Bremsscheiben im teuersten Tarifgebiet?
Ja.
Tut er auch nicht mehr. Ja, also das habe ich nochmal mich überzeugt. Also das ist nicht mehr der Fall, aber es wird eben immer sehr lange festgehalten. Und ein Beispiel, finde ich, was man da auch anbringen kann, ist die ja jahrzehntelange Festhalten und Subventionieren an der Steinkohle. Und was hat es uns denn am Ende gebracht? Also dort sind sehr viele Mittel hingeflossen,
ja,
die ja dann auch nicht wertschaffende Investitionen waren, sondern die de facto konsumiert wurden und nichts gebracht haben. Und man hätte natürlich auch, weiß ich nicht, den ersten MP3-Spieler industrialisieren können, was ist da nicht alles für toll, oder war nicht auch das Fax in Deutschland erfunden worden und so weiter.
Ich hoffe. Da
so viele Anekdoten, ja.
Naja, ich hoffe, wir nutzen es ja immer noch. Es ist ja
genau.
Vielleicht ist das der Weg.
Das ist dann wieder eher die Schattenseite, dass wir eben auch jetzt das Fax noch benutzen, wo wir eigentlich viel stärker digitalisieren sollen.
Naja.
Vielleicht ganz kurz. Entschuldigung, ich runde es mal ab.
Ja.
Wer weiß denn das, ob über 20% Industrieanteil für uns überhaupt optimal ist? Ja,
naja.
Könnte ja auch weniger sein.
Genau. Und du hast es ja gerade gebracht.
Ich glaube halt, das liegt daran, dass man eben auch immer wieder sehr lange an bestimmten Produktionsstufen festhält, wo in den Unternehmen. Im Kunststoffspritzguss, da gibt es hier im Raum Stuttgart die ganzen Spritzer. Hm. Die sagen dann immer, ja, in Stuttgart, da machen wir nur noch Sonderserien und Prototypen. Die Wahrheit ist, sie trauen sich nicht, es zuzumachen. Die gießen alle Spritzgießen letztendlich in Rumänien oder wo auch immer. Hm. Und da gibt es auch noch eine andere Komponente. Wir können vielleicht absolut alles am besten. Aber wollen wir diesen Ländern, ich meine, dafür gibt es ja die EU, dass sie sich auch entwickeln können, gönnen wir dann auch Rumänien oder Bulgarien auch irgendwas zu machen? Das ist ja auch noch eine Sichtweise, ja.
Ja, genau. Ja, du hast gerade das Thema Steinkohle angesprochen, dass wir da sehr, sehr lange dran festgehalten haben. Warum müssen wir in Deutschland für viel Geld die Kohle aus der Erde holen? Weil es einfach seit Ende der 50er Jahre nun mal teurer war als auf dem Weltmarkt. Und das war ein sehr, sehr langes Sterben. Jetzt muss ich sagen, als dann die letzte Zeche der Prosper Haniel zugemacht worden ist, hatte auch ich dann das letzte Grablicht dann stehen. Ne? Also wenn man auf Kohle geboren ist, fühlt man da ein bisschen mit. Ein ähnliches Beispiel jetzt, das Kraftwerk, unter dem ich groß geworden bin, am Rhein, in Förde, am Niederrhein, nördlich von Duisburg, da haben sie jetzt vor einigen Jahren die Kühltürme gesprengt, jetzt haben sie vor ein paar Tagen das Kesselhaus gesprengt, da soll jetzt ein neues Gas- und Dampfkraftwerk entstehen, weil natürlich alle Leitungen gehen ja hin, das passt ja wunderbar, aber auch da halt ein Festhalten an Technologien, die einer modernen Industrienation oder Hochtechnologienation eigentlich gar nicht mehr würdig sind. In Bochum hat man es gesehen, erst das Zechensterben, dann sind die ganzen Kumpel, die haben einen neuen Job gefunden bei Opel, haben dann halt Opel gebaut,
ja.
Bis dann auch das Werk zugemacht worden ist. Das war eine Zeit, als ich dann schon in Bochum war, mit allen Protesten und so weiter. Und du hast jetzt gerade das Beispiel Großbritannien angebracht. Die haben ja dann in den 80er Jahren ganz brutal diese Industriezweige, damals Margaret Thatcher als Premierministerin, da war halt die Phase, Gewerkschaften waren schwach, das hat die brutal ausgenutzt und das war dann halt im Nordwesten und in Wales, Vereinigten Königreich, da haben die gesagt, guckt, wo er bleibt. Und die haben sich bis heute nicht erholt von diesen Entwicklungen. Wir haben jetzt auch noch die Herausforderung gehabt, dass wir dann nach der Wiedervereinigung dann ein Land integrieren durften, was wirtschaftlich völlig am Ende war und was jetzt, also mit den Investitionen, die wir da getätigt haben, auf sehr gutem Weg ist. Aber dennoch, also, aber gibt es eine Idee oder hast du eine Idee, woran liegt das, dass wir als Deutsche, zumindest wirkt es so, immer eher an dieser, wir sind eine Kohle- und Stahlnation festhalten, obwohl sich andere Länder davon viel stärker gelöst haben. Ne? Letztes Beispiel noch, Großbritannien ist auch aus der Automobilindustrie weitestgehend raus. Es gibt keinen britischen Hersteller mehr. Alle britischen Automobilmarken gehören deutschen oder internationalen Herstellern. Ja. Ich glaube, MG ist bei BMW gelandet. Liegt das uns irgendwie in den Genen oder wie kommt das, dass wir da, dass es so wirkt? Ist glaube ich nicht so, aber dass es so wirkt, als ob wir da irgendwie so ein bisschen uns so der letzte Innovationsschub verloren gegangen ist.
Vielleicht schauen wir auch mal bei der Gelegenheit kurz in die USA, weil dort ja eigentlich jetzt in den letzten 1,5 Jahren viel passiert ist. Also Trump hat da angekündigt, es gäbe einen unglaublichen Manufacturing-Boom, also Industrieboom, und die Tarife, oder Zölle, die er eingeführt hat, die würden das also unglaublich beschleunigen. Und die Wahrheit, nichts ist passiert. Also der Niedergang der Industrie dort schreitet eigentlich fort. Also man sieht minimale Wirkung von den Zöllen und wie auch immer dort gefördert wurde. Und das, was du für Wales und Nordengland beschreibst, haben wir ja dort im sogenannten Rust Belt, West Virginia, Teile von Pennsylvania und so weiter, rund um die Appalachen. Da hat sich natürlich überhaupt nichts verbessert. Hm. Und die andere Seite ist die, wenn wir, ich habe das jetzt noch ganz roh, ein Bild der Firmengründungen in den USA und die Firmengründungen in Deutschland. Die Kurve in den USA, die ist so über 10, 20 Jahre. Hm. Und die Kurve bei uns ist so. Okay. Also die ganz ordentlich, Einbruch, Erholung, ganz ordentlich. Hm. Das beschreibt ja etwas. Und man kann dann sehr viel diskutieren, wo geht der Wert, wo geht der Reichtum hin? Also in den USA ja extrem stark nach Kalifornien und nach Texas, auch weitere Südstaaten, dann natürlich irgendwo auch Chicago, New York und so weiter, an den Küsten, oben an den Seen. Aber es ist schon so, dass in Amerika in einer anderen Geschwindigkeit mit Venture-Kapital, mit allem, was dazugehört, in neue Wertgenerierungsmethoden reingegangen wird. Mhm. Und das muss man ja anerkennen. Also manche Leute finden dann, naja, aber Börsenwert, ein paar Billionen, das ist ja kein richtiger Wert. Und da berühren wir ja dieses, also wenn es nicht eine sechsachsige mechanische Bearbeitungsmaschine ist, dann ist es nicht so richtig wert, wenn es digital ist. Und das zeigt ja schon ein bisschen das Problem. Wenn ich mir eben angucke, wo das Wachstum liegt, da komme ich nochmal auf mein Dashboard Konjunktur und die Bruttowertschöpfungsanteile zurück. Der Bereich, der in Deutschland seit 2005 ungefähr am stärksten gewachsen ist in der Bruttowertschöpfung, ist der Bereich Information und Kommunikation. Hm. Ja, also irgendwo im weitesten Sinne auch Digitalisierung. Dann im Übrigen die Unternehmensdienstleister, und das ist ja auch eine Hypothese für diese Produktionsindex versus Bruttowertschöpfungsdiskussion, dass wir eben stärker die Generierung von intellektuellem Kapital in Unternehmensdienstleistern haben, dass wir insgesamt dort mehr Forschung und Entwicklung haben, dass wir also einen Teil des Wertes nicht in der klassischen Industrie mit wahnsinnigen Robotern und Maschinen erzeugen, sondern an anderen Stellen. Und weil das so verankert ist, dass aber irgendwie Späne fliegen müssen und auch das Öl ein bisschen spritzt, und es muss in der Werkhalle auch nach diesem bestimmten Öltyp riechen. Ja. Das ist in der Tat so. Und auch wenn man mit manchen Leuten spricht, die sich ihr ökonomisches Know-how eher so selber erworben haben, die glauben ja wirklich, Wertschöpfung wäre nur was richtig, was, oder sie wäre irgendwie fünfmal mehr wert, wenn sie in der Industrie stattfindet.
Ja, genau. Ja. Das muss stinken und knallen.
Ja, und natürlich ist es so, ich will das ja auch immer überhaupt nicht lächerlich machen. Natürlich ist die klassische industrielle Produktion, wenn man so will, durch Konsumverzicht sparen wir, können investieren, machen immer mehr mechanisiert, industrialisiert und können natürlich mit einem Mitarbeiter dann einen irren Hebel erzeugen. Ja, natürlich ist das toll, aber dieses Modell entwickelt sich ja auch weiter. Also deswegen habe ich das Beispiel Amerika gebracht. Wir sehen ja in Amerika, dass sich auch mit anderen Geschäftsmodellen, wo keine mechanischen Bearbeitungszentren drehen und fräsen, enorme Hebeleffekte erzeugen kann. Ja, und das ist in der Tat so. Ich meine, wenn man tief genug guckt, sieht man schon, dass in Deutschland da einiges abgeht. Fallen mir auch sofort ein paar Branchen ein. Ich habe ja zum Beispiel die Raumfahrtbranche kürzlich angesprochen. Aber zum Beispiel geht das Kapital dort nur sehr vorsichtig hin. Wir haben ja nach wie vor eine sehr unterentwickelte Venture-Kapitalbranche. Das PE-Kapital, finde ich, will sehr gerne immer in Geschäftsmodelle, die eigentlich schon wie von alleine funktionieren, ja, wo man es einfach weiterlaufen lässt, aber bitte nicht zu hohe Risiken eingehen. Und das läuft in den USA und Israel wäre auch so ein Beispiel völlig anders. Also da ist eine viel höhere Freude, Risiken einzugehen, weil auch verstanden wird, dass natürlich negative Risiken Chancen sind. Ja,
das kann naja, klar. Naja, das ist das. Aber gut, man hat ja jetzt die Diskussion mitbekommen, bis wir jetzt in Deutschland mal so eine aktienbasierte Rente entwickelt haben, die total sinnvoll ist. Man sieht ja in Skandinavien, also Norwegen oder Schweden, wie gut das funktioniert. Jetzt kommt es ja im nächsten Jahr. Aber gut, der Deutsche hat am liebsten sein Sparbuch und dann, also so wirkt es halt immer. Auch wenn es sicherlich nicht die alle betrifft, aber tatsächlich sehr viele denken ja noch so. Vielleicht nochmal dann der Schritt zu diesem Argument, ja, die Energiepreise sind ja schuld. Wie will man denn in Deutschland vernünftig wertschöpfen bei diesen hohen Energiepreisen? Das hast du gerade schon angesprochen. Ich habe jetzt hier den aktuellen Bericht vom BDEW, also dem Bund der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, die monatlich so eine Strompreisanalyse, das gleiche machen sie auch noch für den Gas, eine Strompreisanalyse veröffentlichen, und zwar für verschiedene Branchen. Also einmal für die Haushalte, mit denen, der Strompreis setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Also was kostet er roh? Was kostet eine Einheit Strom roh? Was kommt dann noch an Steuern, an Abgaben, an Umlagen drauf? Und dann zahlen wir natürlich auch noch die Netzentgelte, also dafür, dass der Strom dann über die Stromleitung geleitet wird. Da ist es immer die Differenzierung, Haushalte. Da haben wir halt sehr hohe Strompreise. Da liegen wir jetzt 26, immer noch bei 37 Cent pro Kilowattstunde. Das ist auch im europäischen Vergleich sehr, sehr hoch. Also da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Das ist so. Also nur Irland ist noch teurer. Wobei wir da immer noch sehr hohe Steuern haben. Das sind ja Dinge, die könnte man staatlich regulieren. Also Beispiel Luxemburg, die subventionieren das sogar. Also da kann ich ja, wie du hast das ja vorhin angesprochen, Industriepolitik machen. Da kann ich ja steuern. Und die Bundesregierung hat es ja gemacht beim Industriestrompreis. Da hat sie ja die Abgaben und Umlagen auf ein Minimum runtergefahren, sodass wir da bei den Industriestrompreisen, du hast es ja gerade angesprochen, auf einem Niveau sind, wie vor den ganzen Krisen. Und vor den ganzen Krisen war halt vor Corona, also 20, wenn wir jetzt die aktuellen Strompreise angucken für Industrie, die an der Mittelspannung hängt, dann sind wir bei Strompreisen von 17,2 Cent. Ja. Das ist der Preis von 2017.
Ja.
Also da muss man sagen, klar, also die Beschaffung ist hochgegangen, Netzentgelte sind raufgegangen, aber die Steuern sind runtergegangen, damit halt der Gesamtpreis passt.
Ja.
Da muss man ja sagen, ja, im europäischen Vergleich sind wir nicht gut, wobei da sind wir bei weitem nicht die teuersten, also in Italien schlimmer. Du hast vorhin Rumänien angesprochen, die sind, was den Industriepreis angeht, sogar teurer als wir. Auch Polen liegt über dem deutschen Industriestrompreis. Also wenn wir nach Osten gucken, ist es teurer. Der Blick geht ja gerne dann nach Schweden, nach Frankreich oder, und diesen Vergleich, der gilt, glaube ich, nur für die ganz großen Unternehmen, USA und China. Wobei ich sagen muss, die Energiekosten, ja, das ist ein Teil, aber bei einem Großteil der Unternehmen ist das ein verhältnismäßig kleiner Posten bei allen Ausgaben oder Kosten, die man hat. Da sind halt Personalkosten etc. ein viel kritischerer Batzen als die Energiepreise. Aber es ist halt so einfach draufzuhauen, weil man da ein schnelles Narrativ hat. Ja, das ist ja so das. Also, aber wie beobachtest du das jetzt, wenn du dann mal in Industriekontakten bist? Also ist das einfach nur ein einfaches Jammern, um abzulenken, weil man vielleicht auch Dinge verpennt hat? Oder wie kritisch ist das?
Also den Aspekt würde ich schon sehen. Also angefeuert wird das ja von verschiedenen Lobbyverbänden, Familienunternehmer, MIT und so weiter. Und das quatscht dann irgendwie auch jeder nach. Das ist irgendwie bequem, einfach zu sagen, ja, was soll man denn machen? Und es geht ja gar nicht mit Energiekosten. Und dann, genau, dann würde ich immer die Frage stellen, was ist denn das überhaupt für eine Branche? Also jetzt zum Beispiel der Handel, der trägt 15% zum Bruttoinlandsprodukt bei, die Industrie 18%, ja. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei Lidl, Kaufland die Energiekosten eine Riesenrolle spielen. Das ist jetzt nicht Industrie, aber nur um auch mal zu sagen, wenn wir ungefähr 20% Industrie oder 21% Industrieanteil haben, dann haben wir ja auch noch 79 andere Bruttowertschöpfung schaffende Bereiche. Da geht's ja mal mit los. Und da kann man ja auf jeden Fall mal fragen, wer verbraucht denn wie viel Energie? Und dann in dem tatsächlich, dann können wir ja nochmal runtergehen, ins verarbeitende Gewerbe als Ausgriff in der Industrie oder in der Produktion, dann müssen wir halt gucken. Also das hatten wir vorhin schon kurz, also bei Wacker und ich finde auch bei BASF in Ludwigshafen, da ist das absolut gerechtfertigt, darüber zu reden. Und Ludwigshafen als, also ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja mal Energie- und Verfahrenstechnik studiert. Also eigentlich hätte ich ja durchaus bei Bayer, BASF oder Hüst landen sollen. Ich habe da schon noch ein Interesse dran. Und dieser Verbundwerkstandort in Ludwigshafen ist ja auch was ganz Besonderes. Das wäre jetzt ein Jammer, wenn der kaputt ginge. Also ich will dieses Thema überhaupt nicht kleinreden, aber man muss dann gucken, wer schwingt sich nur auf und will das reiten und wer hat wirklich ein Problem. Und dann würde ich jetzt mal mit meinen Kenntnissen sagen, Wacker, BASF, ja, vielleicht auch Teile der Chemieindustrie in Nordrhein-Westfalen, das mag alles sein, das ist ja alles diskutabel. Aber bei anderen finde ich, es ist ein bisschen lame. Und wenn wir jetzt mal die sehr im Zentrum in Deutschland stehende Autoindustrie nehmen, damals war ich ja da selber noch tätig, da hat man definitiv Dinge verschlafen. Also als ich noch für die Wirtschaftlichkeitsrechnung verantwortlich war im Lkw-Bereich, kamen mindestens mal aus Japan die ersten batterieelektrischen Lkw-Projekte. Und das hat man eben eher belächelt. Parallel hat natürlich auch damals, also Tesla ist ja nicht digital über Nacht auf dem Markt gelandet, sondern natürlich hat Tesla in diesem ersten Jahrzehnt des Jahrtausends die Weichen gestellt. Also irgendwann begannen die mal zu investieren, zu entwickeln und davon wegzugehen, dann nur diese total verrückten Nischenautos zu machen. Und das ist in diesem ersten Jahrzehnt passiert. Daimler war ja sogar an Tesla beteiligt, aber also ich wüsste nicht einen Kollegen aus der Zeit, der das ernst genommen hat. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich es, ich will mich jetzt nicht herausheben. Ich kann mich jetzt erinnern, ich habe es beobachtet, es ist mir aufgefallen. Vielleicht war ich da auch Teil der Masse. Aber ich finde schon, dass wir heute sagen können, das war genau der Zeitpunkt so rund um Ende des ersten Jahrzehnts, wo die ersten strategischen Fehler gemacht wurden. Und in den 10er-Jahren hat man ging das mit Tesla los, hat man es auch noch lange belächelt und irgendwie plötzlich Ende des Jahrzehnts war es das Riesenthema. Und ich meine, das liegt auf der Hand. Also so ein Lebenszyklus von einem Auto ist knappe acht Jahre. Die ersten Weichen werden noch davor gestellt. Also ich muss grob 10 Jahre vorher in der Vorentwicklung erste Ideen entwickeln. Ja. Und ich finde halt jetzt, und da fühle ich mich jetzt auch durch diese die Berichte zur Exportstärke jetzt, also der Autobereich ist jetzt wirklich von denen im IFO-Bericht einer der drei stärksten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Das geht ja jetzt los. Also die Autohersteller können natürlich gute Autos entwickeln und es hat sich jetzt was verändert und die Produkte kommen ja. Das sehen wir sowohl bei BMW als auch Mercedes, VW, Audi beobachte ich vielleicht zu wenig. Aber da kommen ja sehr gute Produkte. Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt einsteigen können. Es gibt da schon auch noch was anderes. Das ist das Thema Preise, Deckungsbeiträge, variable und fixe Kosten. Die Autoindustrie war halt die letzten 20, 30 Jahre war ein Megatrend. Jedes Jahr sinkende Materialkosten, 2-3%. Das habe ich auch selber gemacht. Ich habe das auch erfolgreich gemacht. Ich habe aber damals zum Beispiel auch mal dem CFO bei uns gesagt, naja, also wenn ich jedes Jahr die variablen Kosten senke und die Fixkosten steigen, dann ist doch klar, dass mein Fixkostenanteil immer weiter steigt. Hm. Und das war eben insbesondere in der Premium-Automobilbranche möglich über sehr hohe Deckungsbeiträge in den extremen Premium-Fahrzeugen, die dann auch gerade nach China gingen, die ja praktisch alle irgendwie 8-Zylinder oder mehr waren, konnte man natürlich Deckungsbeiträge erzeugen, die einem trotzdem eine hohe Profitabilität ermöglicht haben. Dann kam die erste Transformation zu den Batterien. Die Batterien waren noch sauteuer, so dass plötzlich das ganze Geld, was sonst im Powertrain gelandet ist, fast nur in der Batterie gelandet ist. Aber jetzt sind ja die Batterien so preiswert geworden. Ja. Und wir sehen ja, dass jetzt ein ganz neues Problem entsteht, selbst wenn jetzt BMW und Mercedes ganz tolle Autos bauen. Es können jetzt so viele Leute auf der Welt sehr gute Autos bauen mit sehr preiswert gewordenen Zentralkomponenten, sprich der Batterie und der Elektrik drumherum. Da kommt natürlich Preisdruck auch auf, Wettbewerbsdruck, an denen sie auch nochmal ihre Kostenstrukturen anpassen müssen. Das ist ja aber, also am Ende wollen wir ja ökonomisch und im Sinne der Volkswirtschaft denken und nicht nur die Autoindustrie optimieren, denke ich mal. Und insofern ist es ja etwas, was mittelfristig für die Konsumenten in Deutschland gut sein wird.
Ja, ich habe es gerade mal nachgeguckt hier, das 2017 war das, als der damalige VW-Chef Matthias Müller, der hat da so über Tesla gelästert.
17 noch, ja?
Ja, 2017, also da war Tesla halt immer noch, immer noch viel Geld verbrannt.
Ja.
Aber da hat er halt gesagt, ne, Tesla verkauft gerade mal 80.000 Autos pro Jahr, Volkswagen 11 Millionen. Ne? Die haben das nicht ernst genommen, diese Entwicklung. Ja. Da haben gesagt, ja, wir werden auch den Elektroautomarkt dominieren.
Ja.
Und wir sehen, auf den Zug sind sie jetzt ja aufgesprungen und kommen da auch voran, aber das waren sehr viele Ankündigungen, die sich dann, und das ist immer so schön, wenn man mal in die Vergangenheit guckt und dann mal vergleicht, was von den Ankündigungen übrig geblieben ist, da ist halt nicht wirklich viel passiert. Da waren noch Ansätze, ne, mit eigener Batteriefertigung und so weiter. Also das, was Tesla ja dann auch auf den Weg gebracht hat. Und dann sehen wir jetzt auf der einen Seite aktuell die Diskussion bei Volkswagen mit Werksschließungen, die dort diskutiert werden. Gleichzeitig sagt Tesla in Grünheide, wir bauen aus. Also das heißt, offensichtlich ist da ja etwas passiert, was funktioniert. Und dann ist natürlich auch die Frage, also ne, wir haben da gerade schon über die Steinkohleindustrie in Deutschland gesprochen. Klar ist das tut wahnsinnig weh und das ist auch für die Beschäftigten natürlich wahnsinnig schwierig, wenn ich keine Perspektive habe, wo geht die Reise hin? Aber in den 80er Jahren, als die Stahlwerke zugemacht haben, was war die Lösung? Ja, Frühverrentung. Wir haben ganz viele Menschen, die dann Mitte der 50er Jahre, Mitte 50 dann in Rente gegangen sind oder Frührente, weil man sagte, also das ist das Sozialverträglichste, was wir machen können in Deutschland. Das ist in Großbritannien komplett anders gelaufen. Da waren die Leute einfach auf der Straße Pech gehabt. Dann ist immer bei der Automobilindustrie wirklich die Frage, wie muss sie sich transformieren? Denn, das sagte mir jetzt, dass ich letztens der Inhaber hier von der Werkstatt, bei der ich immer bin, bei Volkswagen, der sagte auch, er ist ganz froh, dass er jetzt schon Alter erreicht hat, dass er diese Elektromobilität in vollem Maße nicht mehr erleben muss. Denn klar, so eine Werkstatt, ich brauche ich nicht mehr. Also ich war mit meinem ID4 jetzt keine 5 Mal in der Werkstatt.
Ja.
Da ist ja kein Ölwechsel, kein Getriebe, nix. Das ist ja, letztens haben sie ein Software-Update aufgespielt, aber das hat auch 3 Stunden gedauert. Und dazu muss sie in die Werkstatt. Das macht Tesla on the fly. Aber man, diese Transformation, ganz ehrlich, die ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und dann ist immer die Frage, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen da sagen, lass uns da die alten Zöpfe abschneiden, damit wir vielleicht auch den Schubs kriegen, der nötig ist, um dann die nächste Transformationsstufe zu erreichen. Aber der tut natürlich massiv weh. Und es gibt immer Verlierer auf dieser Strecke. Aber so funktioniert nun mal der globale Handel, ne? Das, die globalen Märkte, die globale Industriewirtschaft. Das ist, man sagt sie jetzt so leicht aus der Position eines Beamten, der seine Bezüge hat. Aber da sind, glaube ich, auch viele Entscheidungen gar nicht getroffen worden, egal ob von hohen Wirtschaftsvertretern als auch von der Politik, weil es natürlich am Ende des Tages Stimmen kostet, ne? Wenn ich da mal ehrlich bin. Wir sehen jetzt ja die Diskussion mit einer Rente mit 63, die nicht sinnvoll ist, aus meiner Sicht. Ja. Also das ist ganz schwierig. Vielleicht dann nochmal der Punkt, weil die Eingangsfrage war ja, sind die Erneuerbaren schuld an der Deindustrialisierung? Ich glaube, da können wir schon mal festhalten, nee, sind sie nicht.
Also wir beide scheinen auf jeden Fall zu sagen,
genau.
Das ist eigentlich abwegig, oder?
Genau, es gibt halt Leute, die sagen, die Kernenergie sollte vielleicht mal die Zukunft sein. Auch da hilft dann, wie du gerade sagst, der Blick nach China. China macht zwar ein bisschen Kernenergie, aber die setzen massiv auf Wind und Photovoltaik und das funktioniert ja auch. Mhm. In ihren 5-Jahres-Programm haben sie entsprechende Pläne, wie da wo die Reise hingeht. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken und auch mal optimistisch, denn was mich immer so nervt, ist auch in den sozialen Medien, was halt total hip ist und Klicks bringt, sind diese Negativdinger. Ne? Ich könnte jetzt sagen, Klima und Kohle hier alles scheiße und Politik ist doof und alles doof und mimimi zurück in die 80er. Aber jetzt lass uns doch mal zum Abschluss noch mal so ein positives Bild machen. Wenn wir jetzt diese schwierige Transformationsphase überstanden haben und ich gehe davon aus, dass wir es schaffen, denn wir sind ja nun mal ein hoch ausgebildetes, gut ausgebildetes Land mit einer sehr guten Infrastruktur. Keine perfekte, aber sie ist ganz gut. Lass uns doch mal dieses Bild aufmachen. Hast du da, also siehst du positiv in die Zukunft oder muss man sagen, oh, das wird noch 5, vielleicht sogar 10 Jahre dauern, so lange wird es noch wehtun?
Nee, glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass die Daten auch schon vorliegen. Also ich hatte ja jetzt schon auf die Prognosen fürs 3. und 4. Quartal hingewiesen. Auch da gibt es wieder so einen Nachlaufeffekt. Die Medien, die jetzt praktisch mehrere Jahre die Krise geritten haben, die wollen jetzt natürlich nicht zu früh sagen, ja, das Jahr wird wahrscheinlich gut. Außerdem, also ich kommentiere ja immer die FAZ, die hat da auch schon teilweise eine sehr ausgeprägte Position, die eher negativ ist, die lässt jetzt diese Aussichten im Moment noch unter den Tisch fallen, spricht gar nicht über die und sagt, naja, also 0,3, 0,4, das ist schon mal ein gutes Zeichen im ersten Halbjahr, aber das ist noch nicht selbsttragend, was da nicht alles kommt. Also ich sag, da muss man halt auch ein bisschen Mumm haben, falsch liegen kann ich ja. Und wenn neue Zölle aus den USA kommen oder eine Eskalation im Iran kriegt, dann werde ich auch falsch liegen. Aber dafür gibt es ja auch einen Begriff, das sind externe Schocks. Also externe Schocks werden diese positive Entwicklung auch wieder in die Knie zwingen. Aber man kann ja alle Informationen, die man hat, nehmen und dann wird man feststellen, dass diese Drohkulisse von Präsident Trump immer mehr durchschaut wird und immer weniger ernst genommen wird. Und wenn er jetzt nicht wirklich da einen Atomkrieg im Iran noch entfacht, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit für Schocks von dort, wird sie immer wieder ein bisschen geringer. Ja. Aber wer weiß, wo sie herkommen. Also natürlich weiß ich, dass ich nicht in die Zukunft gucken kann. Aber wir sehen eben, deswegen habe ich das so betont, dass jetzt insbesondere auch Chemie und Autoindustrie ihre Exporterwartungen nach oben geschraubt haben. Mhm. Insgesamt die exportorientierte Industrie eben in diesem neuesten IFO-Bericht sehr starke Impulse gibt. Und ich meine, man kann das ja auch kritisieren, dass wir diese extreme Exportorientierung haben. Würde ich gar nicht, ist eine Achillesferse. Das eigentliche Problem ist, dass die Mittel, die wir dort erlösen, nicht stärker im Inland verwendet werden, sondern dass sie zwangsläufig erstmal zu einer Aufblähung des Auslandsvermögens führen. Ist auch alles bekannt. Und dann kommt halt in Deutschland noch hinzu, dass dieses Auslandsvermögen, und da sind wir in gewisser Weise bei dieser kollektiven Form der Sparneigung, eben sehr schlechte Renditen bringen. Da gibt es Untersuchungen aus Kiel von Hünnekes, Trebisch und Schularik, die sich damit beschäftigt haben, und es ist ziemlich eindeutig, dass unser Auslandsvermögen schlecht rentiert. So, aber das Problem wäre ja schnell gelöst, wenn man diese 200-300 Milliarden, die jedes Jahr ins Ausland fließen, im Inland anlegen würde. Und wir alle wissen ja auch, dass es diesen Investitionsbedarf gibt. Und das halte ich nochmal für sehr wichtig, dass man einfach nochmal sieht, dass wir ein verlorenes Jahrzehnt hinter uns haben mit extrem niedrigen Zinsen, sprich extrem günstigen Kapitalkosten, in denen der Staat nicht nur nicht investiert hat, sondern de facto deinvestiert hat, um Schulden abzubauen. Und das wird dann so beschönigt, damit hätte man sich den Spielraum erarbeitet für die Zukunft. Die Wahrheit ist aber, dass der öffentliche Kapitalstock wirklich deutlich erodiert ist und dass wir das jetzt natürlich, und deswegen habe ich vorhin gesagt, da sind 500 Milliarden eigentlich zu wenig, auch wenn es nach viel klingt, diesen Klotz am Bein, den müssen wir jetzt ja erstmal kompensieren. Und insofern ist auch diese Berichterstattung, dass das jetzt nur ein Strohfeuer ist, wie die 500 Milliarden ausgegeben werden, die halte ich für total falsch, weil es gibt einen Effekt in der Ökonomie, der heißt der Multiplikatoreffekt. Und der sagt, dass wenn ich halt als Staat einen Euro an der richtigen Stelle investiere, zum Beispiel ist das in der Infrastruktur eigentlich immer der Fall, da gibt es auch mal Messungen, dass der eine Euro zu Investitionen in einer Summe von 2 Euro dann führt schließlich. Wenn das so ist, dann muss es ja auch, wenn ich zu wenig als Staat investiere, so eine Art negativen Multiplikator geben. Da redet überhaupt keiner drüber. Ich spreche das immer mal wieder an, aber kriegt keine richtige Traktion. Aber für mich ist es eigentlich völlig logisch und schlüssig. So, das heißt, wir müssen einen Rückstand erstmal abarbeiten. Und das muss der Staat machen. Also er muss als Staat bestimmte Teile der Infrastruktur selber investieren. Ehrlich gesagt, ich habe auch die Meinung, es ist völlig egal, ob das Schulden sind, weil so würde man auch im Unternehmen vorgehen. Also ich unterrichte ja Finanzwirtschaft und da ist ein Grundprinzip, dass die Rentabilität eines Projektes unabhängig von der Finanzierungsform ist. Ein Projekt muss seine Kapitalkosten verdienen und wenn es die übertrifft, wird Wert geschaffen. Das muss grundsätzlich auch für den Staat gelten. Da würde man dann aber eher dann von einem Überschussnutzen sprechen, anstatt von Kapitalwert. Ja. Aber das ist alles eigentlich nicht so schwer zu erklären. Und diese Effekte, also erstens mal müssen die 500 Milliarden erstmal ausgegeben werden. Dann müssen sie erstmal sozusagen investiertes Kapital sein. Dann kommen diese Multiplikatoreffekte und dann entsteht der zusätzliche Wert. Und da würde ich zurückgehen jetzt zu den aktuellen Wirtschaftsdaten fürs dritte und vierte Quartal. Ich sehe das positiv und trendbestätigend. Und warum soll ich dann nicht annehmen, dass 2027 fortfolgend auch weitere positive Impulse von der Seite kommen? Also erstens mal geht ja dieses 500-Milliarden-Programm weiter. Viele Leute wollen das nicht so gerne hören, aber dem Geld ist es ja egal, ob es zum Beispiel auch in Rüstung geht. Und ich glaube, die meisten von uns verstehen auch, dass wir hier wirklich was machen müssen bei der Weltlage östlich von uns. Geld,
was so ist die Welt im Moment halt, ne?
Ja, und dann kann ich doch, das hat der insbesondere Moritz Schularik so letztes und vorletztes Jahr schon sehr früh in den Talkshows gesagt, das stellt ja auch ein Innovationspotenzial dar, wenn ich dieses Geld gut investiere in der Rüstung. Und ich hatte es vorhin angedeutet, also ich habe jetzt ganz gute Einblicke in die Raumfahrt- und Satellitentechnik. Die geht statistisch total unter, ja. Die erscheint in der Wertschöpfungsstatistik unter sonstiger Fahrzeugbau. Aber da geht's natürlich ab. Ja. Also da gibt es jetzt Projekte, da sollen 1200 Satelliten in einem Rheinmetall-Konsortium zu Verteidigungszwecken ins All. Das gibt unglaubliche Innovationsimpulse. Ja. Und die glaube ich, eben in unserer Kohle- und Metallfokussierung, die sollten wir doch irgendwie annehmen. In meinen Augen gehen sie Hand in Hand mit einer, ich nenne es jetzt mal Informationisierung, Kommunikationisierung, Elektrifizierung, Elektronisierung der Wirtschaft. Das ist überall, wo man Daten findet, sieht man, dass das die Zukunft ist und wo die positiven Trends hingehen. Und das müssen wir ja eigentlich nur annehmen, ja.
Genau. Also, das ist ein wunderbares Schlusswort. Also, Glas ist halb voll, finde ich gut. Also, so sehe ich das auch. Und es scheint auch eher sich zu füllen als zu leeren. Warten wir mal ab, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber ich glaube auch, also wir müssten mal aufhören, alles immer schlecht zu reden und mal sagen, komm, jetzt mal ran. Und da ist jeder und jeder auch sicherlich gefordert, den Beitrag dann zu leisten im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Aber ich glaube, uns geht es nicht so schlecht, wie immer getan wird. Und wie gesagt, ne, also negative Bad News oder Good News. Deswegen denke ich, wenn wir da jetzt die Trendwende hinkriegen, sollten wir da auf einem guten Weg sein. Von daher, Haro, vielen Dank, dass du dabei warst. Nochmal ein sehr interessanter Einblick und wie gesagt, positiv gestimmt. Dann hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Besten Dank, dass du mit dabei warst und wir sollten das mal fortsetzen. Lass mal demnächst dann sprechen und gucken, ob die Prognosen sich so entwickelt haben, genau, oder ob es bergab ging. Dann können wir gucken, woran es gelegen haben könnte. Aber vielleicht können wir dann das nächste Mal darüber sprechen, dass wir wieder auf Spur sind.
Besten Dank. Und ich verspreche dir, wenn das so kommt, dann werde ich auch selbstkritisch sein.
Ja. Perfekt. Dann machen wir das genau so. Alles klar. Ich nehme dich bei Wort. Vielen Dank.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.